Willkommen bei unserer neuen Podcast-Reihe Sherlock's Homes mit spannenden Gästen und Experten zum Thema alles rund ums Haus.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Heute mit einer neuen Folge Share Loves Homes, alles rund um das Haus. Svenny lächelt schon. Witziger Titel. Im Prinzip geht es darum, in dieser Podcast-Reihe unterschiedliche Gäste zu Wort kommen zu lassen. Unter anderem eben heute mit meinem Svenny, Meister für das Thema. Ich weiß, du hast noch Klempner und alle möglichen Geschichten gemacht, aber primär bist du sozusagen mein Mann zum Thema Heizung. Und zum Thema Bäder gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Und letzte Woche hatten wir ja den Atem da. Der Atem ist ja seines Zeichens Geschäftsführer bei der Ultravoltaik GmbH. Alles rund ums Thema Photovoltaik, was natürlich auch dann irgendwie ganz gut passt, heute mit Heizung weiterzumachen, weil wir auch nochmal über das Thema, okay, wo kriegen wir eigentlich den Strom her für die Heizungsanlage sprechen wollen. Von daher, spannende Folge, freue ich mich sehr drauf. Schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich weiß, es wahrscheinlich fühlt sich ein bisschen unwohl auch, aber du wirst sehen, das wird locker, flockig flutschen hier. Weil wir eben, und das ist auch ein Zeichen dieses Podcasts, total Real Talk, locker, flockig sozusagen von der Seele, den Leuten ein bisschen was erzählen wollen. Du hast ja, bevor wir gerade auf Aufnahme gedrückt haben, schon so viel geilen Input rausgehauen, dass ich irgendwann sagen musste, jetzt müssen wir mal aufnehmen, sonst wissen wir gleich gar nicht mehr, was wir raushauen sollen. Also von daher, erstmal, lieber Sven, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, vielen Dank. Und lass uns doch vielleicht mal damit anfangen, wenn ich jetzt sage, du bist der Mann für Heizung und für Bäder, kombiniert sich das natürlich. Was würdest du denn aktuell sagen, so im Tagesgeschäft machst du mehr? Also mehr Heizung oder bist du mehr im Bäderbereich oder nimmt sich das, hält sich das die Waage? Wo bist du mehr unterwegs aktuell?
Also grundsätzlich hält sich das schon die Waage. Man muss ganz ehrlich sagen, dieser absolute Hype der Wärmepumpen, was nun mal die Heizung ist, der ist so ein bisschen abgeklungen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, hält sich das die Waage. Hauptgeschäft finde ich schon schöner, wenn man Umbauten hat und eben schöne Bäder macht. Mhm. Auch barrierefrei, was für ältere Menschen sehr wichtig ist, dass sie keine Stufen mehr in den Bädern haben. Aber grundsätzlich, also Wärmepumpen im Neubau absolut. Im Bestand sind Wärmepumpen nicht immer die beste Lösung. Da muss man eben halt schauen, wie ist das Gebäude geschaffen? Klappt das mit einer Wärmepumpe? Komme ich mit der Heizlast hin? Oder muss ich für dieses ältere Gebäude einfach zu viel Aufwand betreiben, um das wirklich auf eine Wärmepumpe ausrechnen zu können?
Bestes Beispiel bin ich ja eigentlich selber, habe ich dir erzählt, da kannten wir uns noch nicht. 2020, wir haben ja 1974er Haus. Und wir haben dann angefangen, drin wirklich viel zu machen. Unter anderem war das Thema Heizung auf der Agenda. Wir hatten mal eine Ölheizung im Haus, bevor wir gekauft haben. Die ist irgendwann verschwunden, deswegen ist unten im Keller noch ordentlich Platz. Haben jetzt eine Gasheizung gehabt und haben uns dann auch in 2020 für eine neue Gasheizung entschieden. Da war jetzt mit Kollege Habeck und so noch gar nicht das große Thema. Ich habe es damals auch mal eruieren lassen von einem Heizungsbaumeister und der hat gesagt, wissen Sie, Herr Scheer, bei Ihrem Haus eine Wärmepumpe, sind Sie bescheuert. Nehmen Sie eine vernünftige neue Gasbrennwerttherme mit einer guten Geschichte und ich bin heute dankbar, dass wir das gemacht haben, weil es gibt, wie du schon sagst, das kann ich auch aus der Erfahrung sagen, bei Bestandsobjekten ist es halt ganz oft der Fall, dass eine Luftwärmepumpe oder mit Sohle, wie auch immer, kommt halt gleich drauf, gar keinen Sinn ergibt. Ja? Mhm. Und die Leute sollen sich auch, und das ist auch wichtig für unsere Zuhörer, auch das neue Gebäudeenergiegesetz, ne, was jetzt in Kraft getreten ist Anfang des Jahres, hat ja für unglaublich viel Hype erstmal gesorgt, viel Angst, viel Sorgen. Oh Gott, ich muss jetzt meine gerade frisch gebaute Gas- oder Ölheizung jetzt umrüsten auf Luftwärme, weil der Kollege Habeck das raushaut. Und oh Gott, und da ist ja Panikmache. Wahrscheinlich hast du auch Beispiele bei dir, wo Kunden kommen und dich gefragt haben, oh Gott, Herr Meier, muss ich jetzt zwingend meine alte Ölheizung ändern? Also hast du da so Beispiele, wo Leute auf dich zukommen?
Ja, also es ist schon das letzte Jahr war es wirklich oft so, dass Kunden wirklich angerufen haben und gesagt haben, Mensch, Herr Meier, sag mal, wir müssen jetzt eine Wärmepumpe haben. Da habe ich zu denen gesagt, grundsätzlich ist das schön, wenn Sie eine Wärmepumpe haben wollen, baue ich ihn ein, verkaufe ich ihn. Ja. Was haben Sie denn für ein Gebäude? Und dann war es oftmals so, ja, in den 60er, 70er gebaut, selbst 80er. mit schön großen Heizkörpern. Und da ist es nicht zwingend immer so optimal, dass man sagt, man baut da eine Wärmepumpe ein. Das geht gar nicht. Wenn man da meinetwegen ein schönes Gasbrennwertgerät hat oder Gasbrennwertkessel mit Warmwasserbereitung, dann ist das genauso viel wert wie eine Wärmepumpe. Es funktioniert alles. Es ist auch CO2 annähernd neutral. Das ist genauso gut wie eine Wärmepumpe. Also Wärmepumpe ist schon das Nonplusultra im Neubau, aber nicht im Bestand.
Das ist was anderes. Also ich kann aus meiner Erfahrung auch nur wieder sagen, bei uns im Haus haben wir die Heizungsanlage neu gemacht, die Heizkörper neu gemacht und neue Fenster mit Björni. Liebe Grüße an unseren Fensterbauer Björni. 25% Einsparung tatsächlich im Bereich Heizkosten, was natürlich bei so einem riesen alten Haus wirklich viel ist, muss ich ganz klar sagen.
Ohne Frage.
Ich bin jetzt keine Zahlen. Aber daran gemessen hat sich das schon wirklich rentiert. Ja, das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Das zeigt aber auch, dass nicht nur die Heizungsanlage singulär betrachtet entscheidend ist, wie ein Bad zum Beispiel. Ne? Bei einem Bad, das machst du, das kann man autark betrachten, das ist angefangen, fertig, schön. Bei einer Heizung, haben wir ja eben kurz gehabt auch, sollte man natürlich dann auch gucken, sind die Rohre gedämmt, was ist mit den Heizkörpern, was kommt da raus und so weiter. Und da bin ich komplett bei dir, auch wenn ich ein Gutachten schreibe zum Beispiel, fließen ja solche Dinge mit ein, aus wann ist die Heizung, wie sieht's aus? Da werde ich auch ab und zu mal gefragt, kann ich sagen, nee Leute, ganz ehrlich, es ist alles fein, so wie es ist, die ist 5 Jahre alt, die ist 12 Jahre alt, entspannt euch. Letztendlich ist ja das Ende der fossilen Brennstoffe für 2044 vorgesehen, sagen wir mal, je nachdem, was die nächste Legislaturperiode so bringt, aber letzten Endes haben wir noch viel Zeit. Also Leute, erstmal aus unserer Sicht, macht euch nicht verrückt, lasst euch das durchrechnen, lasst euch das checken, jedes Haus ist da auch anders, aber das, was du sagst, sehe ich auch so ein bisschen, nicht verrückt machen lassen, und in älteren Häusern ist tatsächlich, wenn da noch eine gut funktionierte Öl- oder Gasheizung drin ist, eine tolle Geschichte. Frage, jetzt hast du eben gesagt, Neubau, ich begleite ja gar keine Finanzierung mehr heutzutage ohne eine Wärmepumpe. Ja, also wer neu baut, baut sich logischerweise keine Öl- oder keine Gasheizung mehr ein. Jetzt hast du witzigerweise, bevor wir aufgenommen haben, eben einen Unterschied, das wusste ich nämlich auch nicht, wieder zwei Wärmepumpen habe ich gelernt eben.
Wärmepumpenarten.
Genau, Arten. Vielleicht das nochmal für die Leute, also es gibt die mit Luft betrieben werden, das sind die, die wir draußen sehen. Ne?
Ja genau, es gibt zwei verschiedene Arten oder es gibt viele verschiedene Arten, aber hauptsächlich unterscheiden die Wärmepumpen sich da unter einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das heißt im Endeffekt, man hat die Wärmepumpe im Inneren des Hauses und ein Außengerät oder eine Außeneinheit, sieht man oft in den Vorgärten, wo dann so ein Propeller
drin ist. Dieser Kasten. Ja,
genau.
Ja, okay.
Da wird eben Luft umgewälzt, dadurch wird Energie gewonnen und die zur Wärmepumpe geht und da dann genutzt wird. Und die zweite Möglichkeit ist halt eine sogenannte Sohle-Wärmepumpe. Gibt es auch zwei verschiedene Möglichkeiten, einmal in die Tiefe bohren zu lassen. Da werden dann Sonden in die Erde gebohrt.
Habe ich eine Frage.
Ja.
Wenn ich jetzt ein bestehendes Haus habe und ich entscheide mich dafür, weil es vielleicht passt, habe ich jetzt gerade bei mir im Kopf, okay, jetzt bohren die nach unten. Es gibt ja meistens auch dann Wannen. Also da muss ich mir keine Gedanken machen, dass irgendwie die Dichtheit...
Was meinst du mit Wanne? Also ja, so zum Beispiel eine weiße Wanne oder blaue
genau.
Wanne.
Genau.
Das ist ja im Endeffekt, eine weiße oder eine blaue Wanne ist Gebäude. Direkt Gebäude, also das Gebäude direkt, die Sohle im Endeffekt und diese Bohrung, die werden ja mindestens 3 Meter von der Grundstücksgrenze oder von dem Haus, werden die in die Tiefe gebohrt und da wird wirklich, ich habe vor kurzem ein Objekt in Gesacht, das ist ein 10-Familienhaus gewesen, mit einer Wärmepumpe versehen und da haben sie wirklich dreimal 130 Meter knapp tief gebohrt.
Okay.
Und dann kommen im Haus im Endeffekt nur 2 Ventile an.
Ja, ich dachte, man bohrt im Haus runter. Okay,
also nein.
Also ihr könnt sehen, Leute, sehr Papa ist nicht ganz wissend. Aber
also spannend. Alles okay. Vor dem Haus und wird dann in die Tiefe gebohrt und man entzieht sozusagen dem Boden seine Wärme. Entzieht dem Boden die Wärme, klaut dem Boden im Endeffekt 3-4 Grad und schießt den Rest wieder runter, sodass man immer einen Kreislauf hat.
Okay.
Und dadurch kann man natürlich auch denn die Wärme gewinnen für die Wärmepumpe. Ist immer eine wesentlich schönere Sache, weil man eben nicht dieses Außengerät irgendwo im Vorgarten stehen hat. Verstehe. Aber man darf sie nicht täuschen lassen, so eine Bohrung können auch schnell bis 20.000, 30.000 Euro kosten.
Okay.
Ne, das schreckt natürlich viele Leute ab.
Ist das dann mehr so eine optische Entscheidung?
Das ist
oder?
Eigentlich effektiver sind die schon Erdwärme, aber man darf eben nicht vergessen, diese Anschaffungskosten gegenüber dem Außengerät sind doch schon immens höher.
Okay, gut, muss man.
Aber komfortabler halt. Also das,
genau,
das definitiv.
Das muss man ja auch für sich selber entscheiden. Aber ich wusste zum Beispiel bis eben, weil ich natürlich, ich sehe die Finanzierung, ich sehe den Kostenpunkt, aber jetzt bin ich auch kein Heizungsbauer und ich setze mich damit nicht auseinander. Ich sehe, die wollen eine Heizung bauen, wir finanzieren das mit, danke, tschüss. So. Das ist für mich dann auch schon abgeschlossen, deswegen wusste ich bis eben gar nicht, dass es diese zwei Möglichkeiten auch gibt. Ganz spannend. Wenn ich jetzt mal ganz einfach gesprochen, jetzt habe ich vor zu bauen, so eine Luftwärmepumpe, so eine normale, nehmen wir jetzt mit dem Propeller und so weiter.
Ja.
Wo liegt die? 10, 15K oder wo liegen wir da aktuell? Also Pi mal Daumen.
Ja, also mit Einbau würde ich sagen, im Einfamilienhausbereich, da spricht man schon zwischen 20, 25.
Aha, okay, 20, 25.
Also es kommt immer je nach drauf an, hat man denn noch größere Pufferspeicher? Weil eine Wärmepumpe ist so konzipiert, die soll anspringen, eine sehr lange Zeit arbeiten und nicht immer schnell takten.
Aha, okay.
Ne?
Also
umso länger sie arbeitet, deswegen umso mehr Pufferspeicher man hat, wo die Wärmepumpe Wasser erhitzt, was man lagern kann sozusagen, umso besser ist der Wirkungsgrad der Wärmepumpe.
Okay. Ne? Deswegen wahrscheinlich auch das Thema, eigentlich keine Wärmepumpe ohne Fußbodenheizung. Korrekt? War das ja eher so ein...
Ist auch wie fast ein Pufferspeicher. Genau.
Ah, okay.
Und eben die Temperaturen sind auch bei einer Wärmepumpe ganz entscheidend. Man möchte bei einer Wärmepumpe nicht diese Temperaturen haben, wie es in einem normalen Heizkörperkreislauf ist, dass man da über 60, 70 Grad im Vorlauf spricht, sondern wirklich Fußbodenheizung, also Maximum 30, 35 Grad. Das ist für eine Wärmepumpe das Optimale. Und das haben wiederum die meisten Altbauten oder Häuser im Bestand, haben ja noch nicht alle Fußbodenheizung.
Und genau, das wäre jetzt meine Frage. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein Bestandsobjekt und wir haben jetzt eine Fußbodenheizung sogar, im größten Teil des Hauses, aber nicht überall. Jetzt nehmen wir mal an, man hat keine Fußbodenheizung. Man möchte auch diese nicht installieren. Man hat Heizkörper und man hat keine Photovoltaik auf dem Dach. Dann ist eine Wärmepumpe wahrscheinlich komplett senseless, oder?
Also dann richtig, weil dann einfach die Stromkosten, die dann entstehen, sag ich mal, eine Wärmepumpe macht ohne Frage bis 50 Grad. Aber denn, was ist denn da über? Warmwasser zum Beispiel, wenn wir einen Warmwasserspeicher haben für Trinkwassererwärmung, wollen wir immer auf mindestens so 58 Grad kommen, weil es gibt ja auch die sogenannten Legionellen. Die sterben ja ab 58 Grad ab.
Aha.
Wenn ich da meinen Warmwasserspeicher habe, mit den ich dann über die Wärmepumpe laufen lasse, nur mit 48, 50, 52 Grad. Das ist ein Brutbecken für diese Legionellen.
Okay, spannend.
Und also muss ich schon Trinkwasser warm irgendwo einmal innerhalb 24 Stunden haben die meisten Wärmepumpen schon inbegriffen, dass die einmal auf 58 Grad innerhalb 24 Stunden hochheizen, um eben diese Legionellen absterben zu lassen. Dass das auch keimfrei und legionellenfrei ist. Und das ist natürlich nur mit einer Wärmepumpe schwierig.
Dann musst du zuheizen, oder
wie? Dann muss man zuheizen. Und wo kommt das Zuheizen dann im Endeffekt her? Das ist dann über einen Heizstab, über Strom zum Beispiel.
Aha.
Man kann auch mit einer Frischwasserstation arbeiten. Das heißt, Kaltwasser läuft in diese Trinkwasserstation rein und funktioniert im Endeffekt wie ein Durchlauferhitzer.
Verstehe. Ne?
Da kommt das Heizungswasser geht auch mit in die Frischwasserstation rein, das man vorher erhitzt hat.
Ja, okay.
Aber auch das ist immer diese gewisse Temperatur, die wir mit einer Wärmepumpe erreichen. Es muss immer in irgendeiner Form strommäßig ein bisschen dazu geheizt werden. Wenn man denn Photovoltaik noch auf dem Dach hat, ist das eine optimale Geschichte, dann rechnet sich das schon wieder.
Das ist nämlich genau das, was ich auch immer im Kopf hatte, auch beim letzten Talk mit Atem. Wärmepumpe, ja, also Neubau sowieso, nicht wahr? Und
definitiv.
Da müssen die Leute sich nur
weil
überlegen.
Da haben wir ja nicht diese Temperaturen, gerade was Fußbodenheizung oder Heizung im Allgemeinen betrifft.
Und also ich überspitze es jetzt mal. Wenn ich neu baue, dann nehme ich eine Wärmepumpe, ich packe mir Photovoltaik aufs Dach und ich habe Fußbodenheizung. Dann bin ich wahrscheinlich schon am Anschlag.
Je nach Menge der Photovoltaikanlage kann man dann wirklich schon fast davon ausgehen, dass man autark ist. Also das, okay. Für mich gibt es diesen Optimalfall ist wirklich Neubau, Fußbodenheizung, eine Frischwasserstation dabei.
Ah, okay.
Und wo warm Wasser produziert wird, ohne großen Speicher.
Ja.
Speicher kann man nehmen für die Fußbodenheizung. Da kann man so einen Pufferspeicher nehmen. Und dann eben je nach Menge, was man kann, Photovoltaik aufs Dach, optimale Sache.
Frage, es gibt ja noch das Thema Solar. Also die Unterstützung des Heizkreises. Ist das noch
aktuell? Nee,
also
wir haben sowas, Heizkreis aber ist falsch.
So.
Solar ist eine Geschichte, die auch auf dem Dach ist. Sieht genauso aus wie
Photovoltaik. Wir haben das, ich weiß.
Aber ich bin der Meinung, also viele verkaufen es. Ich rate jeden Kunden ab von Solar, weil Solar ist eine Unterstützung für Warmwasser.
Genau.
Das heißt im Endeffekt, wenn das ein schöner Sommertag ist, dann kommt die Solargeschichte richtig gut zur Geltung. Die macht deinen Warmwasserspeicher voll. Und dann ist der im Nu voll, dann kannst du auch duschen, bis der Arzt kommt mit schönem heißem Wasser. Die speichert immer wieder neu ein, aber irgendwann ist der Warmwasserspeicher voll im Sommer. Dann hast du ein Überangebot an Energie und du wirst sie bei Solar nicht los, weil eine Solarunterstützung ist nur für Trinkwasser warm in deinem Keller für deinen Puffer oder für deinen Speicher gedacht. Das ist deswegen,
also Solar finde braucht man eigentlich gar nicht
rechnet mehr. Sich das okay, nicht, weil gut. Im Winter zum Beispiel haben wir nicht genug Sonne, dass es so viel abwirft, dass es dein Warmwasser erhitzt. Genau. Also musst du wieder zuheizen. Und das bei den Anschaffungskosten. Ich würde jedem raten, bevor Solar aufs Dach, soll er die Fläche nehmen und PV, weil den eigenen Strom bekommt man in jedem Haushalt, sag ich
das
mal.
Das haben wir eben auch. Also Atem sagt zum Beispiel, oder hatte gesagt in dem vorigen Call, 80% Autarkie ist natürlich schon, wäre viel, aber es wäre geil. Und wenn du jetzt sagst, über die Luft-Wärme-Geschichten, ob jetzt Sohle oder die Luft, dann schafft man 100% Autarkie zusammen mit Photovoltaik und Fußbodenheizung. Und dann ist das ja eigentlich das, was unsere Zuhörer, Zuschauer genau wissen wollen. Ich will jetzt bauen. Worauf achte ich? Aha, es gibt zwei Möglichkeiten bei der Wärme, also gibt wahrscheinlich noch mehr, aber die beiden gängigsten sind die du gerade erwähnt hast. Und dann haben wir dazu Photovoltaik und wir haben das Thema Fußbodenheizung. Was anderes sehe ich übrigens auch nicht. Also wenn ich die Finanzierung sehe und die einzelnen Positionen, ist es genau das. Also es entspricht dem. Frage, bevor wir auf das Thema Bäder zu sprechen kommen. Es gibt ja Zuschüsse. So. Mhm. Und da rate ich beispielsweise, also ich weiß, gibt es 30% Pi mal Daumen auf die Heizungsanlage, PV auch noch mal ein bisschen und andere kleine Töpfe. Fakt ist an der Stelle, dass ich auch mal sage, bei der KfW bekommen wir eh nichts mehr. Also bei der KfW, das einzig gute Programm, letztes Mal schon erwähnt, ist das, wenn du eine Bestandsimmobilie kaufst und die zum KfW-Effizienzhaus umsanierst. Dann kannst du noch mal geile Förderung mitnehmen in Form von einem guten Zins- und Tilgungszuschüssen. Ansonsten ist die KfW für mich, was die anderen Geschichten betrifft, raus. Die BAFA kommt zu tragen. Und deswegen sage ich auch immer, ey Leute, es gibt Zuschüsse. Bitte geht auf bafa.de, guckt, was es da gibt. Würdest du wahrscheinlich auch dann zustimmen.
Richtig.
Und dann kann man das da. Frage wäre jetzt an der Stelle, wenn ich jetzt ein Vorhaben sozusagen starte, dann sollte ich ja vorher das beantragen bei der BAFA optimalerweise. Begleitest du da auch oder brauchen dann die Kunden nochmal einen separaten Menschen, der das nachher unterschreibt, dass es fertig ist und auch sozusagen sauber installiert ist? Machst du das auch oder braucht man also dafür einen Energieberater?
Es ist
oder
so grundsätlich jemanden? So, unbedingt einen Energieberater braucht man nicht. Also es ist so, wenn ich eine Wärmepumpe installiere und irgendwelche Fördergelder dann beansprucht werden sollen, dann gibt es von der BAFA zum Beispiel oder auch KfW gab es bisher mehrere Seiten, die man dann ausfüllen muss, über was Art und Weise der Wärmepumpe und das mache ich dann mit dem Kunden zusammen. Bloß die eigentliche Beantragung,
muss der
Kunde machen.
Ja.
Aber ich bin im Endeffekt als Installateur dafür zuständig, was ist da reingekommen, was wurde installiert, über welche Preise sprechen wir und wie die BAFA denn in welcher Form auch immer da Zuschüsse ausschüttet.
Ja,
das ist im Endeffekt, ja.
Du bestätigst nur die Umsetzung des Projekts.
Richtig.
Und dann, okay. Mhm. Aber das ist ja wichtig.
Vor kurzem habe ich hier bei einem Bekannten von uns, haben wir ja auch eine Wärmepumpe hier in Burnson.
Willst du ihn grüßen oder ist es egal?
ich glaube, er weiß, wer gemeint ist. Da haben wir eine Wärmepumpe ausgetauscht. Ja. Ne, sein Haus ist, glaube ich, 17 Jahre alt. Und die in Anführungszeichen alte Wärmepumpe hatte so ein paar kleine Reparaturen nötig. Und die hätten auch ein paar tausend Euro gekostet. Und dann haben wir da eine Wärmepumpe ausgetauscht und er konnte dann auch bei der BAFA im Endeffekt das einreichen und das sah schon so ganz gut aus. Also, dass er auch da einige Gelder wiederbekommt.
Ne? Eine spannende Frage wäre beispielsweise auch, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich überlege jetzt, mir eine neue Heizung zu kaufen, weil meine ist 30 Jahre alt und kaputt oder wie auch immer. So. Mhm. Jetzt macht man einen Termin bei dir. Ich verlinke dich auf unseren Seiten, dann können die Leute auch zu dir finden. Und letzten Endes kommst du rum, ihr macht eine Begehung, ihr stellt fest, okay, welche Heizung passt am besten zu dem Kunden. Wie schnell momentan geht es von, ich sage jetzt mal, hin, Demontage, Montage, also wie schnell kann ich mein neues Heizsystem nutzen, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, am 1. eines Monats bist du da. Was ist momentan so die Dauer bei dir? Wie lange dauert so eine Umsetzung von so einer Heizungsanlage mit Lieferungen
also,
und keine Ahnung?
Ja, also grundsätzlich ist es so, die Lieferketten, die sind sehr, sehr entspannt wieder geworden. Gut. Egal, ob das nun Ölkessel sind, Gaskessel oder auch Wärmepumpen. Ja. Es ist wirklich, die Leger sind voll. Wenn der Kessel denn da ist, man muss natürlich gucken, baut man jetzt oder macht man eine Umrüstung, jetzt meinetwegen eine Ölanlage raus und eine Wärmepumpe einbauen. Ja, okay. Ist es natürlich vom Aufwand wesentlich aufwendiger.
Gerade die Entsorgung der Tanks.
Aber ich sage einfach mal so, einen ganz normalen Gaskessel jetzt auswechseln.
Easy.
1,5 Tage. Also ich sehe immer zu, dass morgens alten Kessel rausreißen, neuen Kessel hinstellen, anschließen, dass das abends wieder läuft und den zweiten Tag macht man dann eben laut ENEF die Nachisolierung der Rohrleitung. Gute da achtet der Schornsteinfeger auch sehr drauf, wenn er bei der Abnahme dabei ist.
Der kommt dann für die Abnahme.
Der muss bei der Abnahme, also bei alles, was mit Schornstein, Feuerstätten-Schau sozusagen.
So genau, das ja erinnert.
Muss man auch bei ihm dann einreichen und er macht dann auch Abgasmessungen und guckt sich die ganze Anlage an und nimmt es auch ab. Also das ist auch staatlich vorgeschrieben.
Ne? Okay, verstehe.
Also jeder Bezirksschornsteinfegermeister von den einzelnen Stadtteilen kommt dann vorbei und nimmt die Anlagen auch ab.
Und du selber, wenn ich jetzt sage, ich will eine Woche Vorlauf oder zwei oder
ja, also ich sag mal ganz ehrlich, manchmal hat man nicht die Möglichkeit so zu sagen, oh, wir wollen eigentlich mal einen Kessel. Wenn der Kessel verreckt, auf Deutsch gesagt,
okay,
dann gucke ich mir das an, dann müssen wir schnell was entscheiden und dann muss ich eben halt mal ein Badezimmer dann 3 Tage verschieben, weil eben, wenn man im Kalten sitzt, je nach... Gut, jetzt in der jetzigen Zeit ist es nicht ganz so schlimm.
Ja, gut, die Woche war aber schwierig. Ne?
Aber Warmwasser hängt ja meist auch damit dran, also Kaltwasser. Ja. Dann sollte man schon zusehen, dass das dann so schnell wie möglich erledigt ist. Und dann sage ich einfach mal 3 Tage, denn, dass man das
aber das ist ja gut zu wissen, weil das natürlich auch immer, wenn ich das so höre, oh, wen rufe ich jetzt an, wer hilft mir schnell? Klar, jetzt kennen wir uns auch privat und ich habe ja auch 1-2 Mal dich schon da empfohlen. Die wollen natürlich schnell dann jemanden haben, der vorbeikommt
ist
und,
ja auch
und
richtig, hilft. Kann man ja auch verstehen.
Also. Ja, aber dieses Persönliche ist ja immer auch das, was ich sehr zu schätzen weiß, dass man dann jemanden als Ansprechpartner hat. Kommen wir, also mir fehle jetzt zum Thema Heizung nicht mehr viel ein. Ja, also man muss nicht nervös werden. Gas- und Ölheizung kann man durchaus noch ein bisschen laufen lassen, bis die komplett kaputt sind. Dann muss man eben gucken, was man macht. Und klar, die Wärmepumpengeschichte für Neubauten haben wir gesagt, Photovoltaik mit drauf. Fußbodenheizung bieten die Häuslebauer aber per se jetzt schon mal mit an. Also nichts ungewöhnlich. Aber wenn zum Beispiel Kunden sagen, ich möchte meine Heizungsanlage nicht von dem Häuslebauer mitbauen lassen, sondern ich hätte lieber einen eigenen Ansprechpartner, den ich auch danach immer wieder kontaktieren kann, weil das ist, glaube ich, ein Punkt noch, der interessant ist. Ich muss ja nicht alles bei der Baufirma machen, sondern ich kann sagen, pass auf, baut mir das Haus, aber Svenny macht bei mir die Heizung, die komplette Anlage, dann kauft man sich das Gewerk extern ein. Dann haben sie einen Zugriff auf jemanden, der dann die Wartung durchführt und so weiter. Das finde ich persönlich immer interessant. Ein Ansprechpartner, das läuft bei dem und der betreut mich auch weiter danach. Wie gesagt, dieses Persönliche finde ich zum Beispiel immer ganz wichtig. Also von daher, Heizung, geiles Thema. Bäder.
Ja.
So, Bäder hat ja viel mit Gemütlichkeit. Morgens komme ich ja wahrscheinlich, ich meine, es sei denn, ich mache mir kurz meinen Kaffee in der Küche, aber ich habe ja Kontakt mit dem Bad meistens morgens. So. Dann muss das gemütlich sein, dann muss das warm sein, dann muss das urig sein. Und wenn ich Bäder sehe aus, sagen wir mal, Häusern, die in unserem Baujahr liegen, also unserem Hausbaujahr, nicht unserem beiden Geburtsjahr, sondern das Haus aus den 70ern, dann habe ich da so Bäderland. Rosa, blau, grün und was es nicht alles gibt. Wir hatten dann ein richtig schönes, hässliches Beige. Also Beige, richtig übel. So kleine Fliesen haben wir auch komplett machen lassen. Das ist ja, wie soll ich sagen, das hat was mit Optik zu tun. Und es hat, und darauf kommen wir jetzt gleich nochmal auch natürlich mit dem Thema altersgerecht, barrierefrei auch zu tun, was sich natürlich auch weiterspielt in den ganzen Bereich des Hauses, breitere Türen und so. Was ich spannend finde, du hast eben was erzählt zum Thema Zuschüsse, was ich selber gar nicht wusste. Vielleicht da nochmal aus deinem Munde, wenn ich jetzt das Bad umbaue und ich mache es barrierefrei, altersgerecht, was gibt es da für Möglichkeiten, sich Zuschüsse zu holen? War für mich eben auch total spannend. Hast du gesagt, die Krankenkasse haut was dazu?
Das ja, selbst die eigentlichen Krankenkassen, es ist ja so, wenn man ins Alter kommt, dann kriegt man auch ganz schnell mal eine Pflegestufe oder muss eben halt in der Badewanne Wanngriffe haben oder Haltegriffe fürs WC oder selbst ein höheres WC, weil das Aufstehen halt dann wesentlich erleichtert wird. Und man muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Sachen, die man da installieren kann, die kosten schon richtig Geld. Also es ist auch richtig teuer. Und ich habe Kunden gehabt, die haben das dann bei der Krankenkasse einreichen können und wurden dann wirklich bezuschusst bis 4.000 Euro. Und okay. Ich sag mal, wenn man sich ein richtig tolles Badezimmer macht mit barrierefrei und sowas, dann sind auch schnell 20.000, 25.000 ja. Sind auch ganz schnell weg.
Hatten wir auch damals,
und wenn man denn mit der Krankenkasse telefoniert und einfach mal sagt, Mensch, meine Frau kann nicht mehr so, wir haben das jetzt, wollen das alles altersgerecht, barrierefrei umbauen, dann bekommt man wirklich eine Stange Geld von der Krankenkasse wieder, die einfach sagen, okay, pass mal auf, das ist ja alles für uns denn auch einfacher,
ja,
sei klar. Denn immer im Pflegedienst oder sowas, wenn der eingespart werden kann, das kostet auch viel Geld.
Ich habe witzige Parallele, weil im letzten Podcast-Folge hatte nämlich Atem gesagt, was ich auch nicht wusste, ab und zu haben Kommunen und Gemeinden Zuschüsse zu dem Thema Photovoltaik. Ja, also wenn man da gewisse Dinge macht, nochmal einen Speicher sich anbaut, gibt es da Töpfe. Und hier scheint es genau, das wusste ich nämlich beispielsweise auch nicht, dass es hier auch bei Bädern Zuschüsse von der Krankenkasse gibt. Ergibt ja auch Sinn irgendwo. Das sind ja Dinge, die müssen zwangsläufig passieren. Größenordnung wusste ich zum Beispiel dort nicht. Ich wusste nur, dass es gibt da ein Programm bei der KfW zum Thema, also Einbruchsicherheit und barrierefrei altersgerechtes Wohnen. Da gibt es ja auch so Zuschüsse. Aber ganz spannend. Wenn ich jetzt, also ich kaufe mir jetzt ein bestehendes Haus so, und habe da jetzt beispielsweise ein großes Bad und so ein WC, so ein typisches, wie wir es kennen, vielleicht nicht mit Dusche, sondern nur Toilette, Waschbecken.
Ja. So.
Aber in dem großen Bad habe ich jetzt beispielsweise eine Wanne und eine Dusche, ich habe zwei Waschbecken und jetzt begleitest du von vorne bis hinten, das heißt, es geht auch um die Fliesen, die dann neu reinkommen. Dann geht es um die ganzen sanitären Anlagen wahrscheinlich, Boden und hast, also du bist sozusagen dann die Hole-in-One-Lösung. Ich rufe dich, du kommst rum, machst Aufnahmen, also guckst dir das Bad an, machst Vorschläge zu den Fliesen und bist ein Ansprechpartner für alles.
Genau, ich arbeite dann noch mit meinem Großhändler zusammen. Das ist zwar die G&C-Gruppe Firma Stietz. Okay. Die haben aber eine ganz tolle große Badausstellung, die Elements-Badausstellung in Barsbüttel.
Okay.
Und da habe ich auch jemanden, mit dem ich zusammenarbeite. Und oftmals ist es dann so, dann packe ich die Kunden einfach ein.
Ja.
Wir haben den Grundriss von denen zu Hause.
Aha,
die haben ihre Vorstellung, Mensch, wir möchten das und das an Waschtisch und Unterschrank haben, wir möchten das an Toilette haben. Da gibt es ist ja heute nicht mehr Toilette, ne? Sondern
ja.
Es gibt Toilette, Toilette und Toilette. Es gibt Toilette mit Föhn,
mit Föhn, auch mit, schön
mit
auch.
Mit Wasser, mit warmem WC-Sitz. Also da gibt es.
Ein warmer WC-Sitz?
Ja. Scheiße. Also wie eine Sitzheizung im Auto gibt es das auch mittlerweile.
Gut, es gibt ja welche, die verbringen viel Zeit auf dem WC,
ja.
Nicht wahr? Dann muss man da auch
und auch solche Sachen, man kommt in den Raum rein, dann erkennt die Taste, die Abspültaste, ist erstmal mit Touch, die ist beleuchtet, falls man im Dunkeln dann auch als Älter oder Jüngeren, sage ich mal, ist das genauso schön. Aber man kommt eben rein.
Im Brausebrand hast du vergessen, das Licht anzumachen.
Aber und man hat aber einen Sichtpunkt, wo man sagt, okay, pass mal auf, so ein kleines Licht. Wie oft hat man unten in der Steckdose irgendwie so ein kleines Licht, was im Flur einfach scheint?
Okay, WC-Spülung mit Touch.
Ja.
Okay.
Ist alles auch ein bisschen Spielerei, aber es hilft auch im Alter, sag ich mal. Und wie gesagt, wenn ich dann mal mit Menschen dann in die Ausstellung fahre, dann kriegen die da alles vorgesetzt, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann kann man eben halt ein komplett neues Bad entwerfen. Und auch so die Duschbereiche, dass man wirklich nicht mehr die Duschwannen hat, wie sie früher mal waren, sondern wirklich zusieht,
gefließt,
ne? Ebenerdig, nur mit einer Ablaufrinne, alles komplett ausgefließt. Ja. Man kann mit dem Rollstuhl reinfahren. Dann gibt es Glasgeschichten, die das zwar im Endeffekt alles ein bisschen abschotten, damit das nicht überall hinspritzt, aber man trotzdem mit dem Rollstuhl oder mit Krücken vernünftig da reinkommt, nicht großartig mit irgendwelche Schiebesachen, sondern wirklich ganz einfach in dem Sinne gehalten, aber eben halt großzügig, dass man eben die Möglichkeit hat, mit Rollstuhl oder auch selbst mit einer Begleitperson, dass man denn es einfacher hat, sich mal abzuduschen.
Wenn ich jetzt an die Kosten denke, ich sage mal, ich habe jetzt kein schönes Bad, habe das Haus gekauft, aber erstmal das Nötigste gemacht, Bad war noch nicht mit drin. Mhm. Was würdest du sagen, also wenn du jetzt so eine Badsanierung hast, all in, ne? Also mit Fliesen, neuen Sanitär, also von bis, das habe ich schon verstanden. Aber was würdest du sagen, liegen wir da so bei einem Durchschnittsbad bei 20 ungefähr?
Also ich sag mal, wenn das Bad einen Duschbereich hat, eine Badewanne, WC vernünftig und ein Waschbecken mit einem vernünftigen Unterschrank, dann sind 20.000 nicht abwegig. Ne? Also das muss man schon ganz klar sagen. Gut, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Ja, aber
die Fliesen, das ist natürlich, ne? Wahrscheinlich, welche Fliesen du nimmst, wie groß.
Natürlich, der Fliesenleger muss auch bezahlt werden. Dann hat man einen Elektriker dazu. Denn Anstrich braucht es sicherlich dann auch. Ne? Und wenn man dann diese ganzen Gewerke so nach und nach sieht, dann sind 20.000 dann nachher nicht mehr viel. Ne?
Aber letzten Endes könnte man dich kontaktieren und du würdest auch alles koordinieren. Du hast dann den Maler, den Fliesenleger.
Ich hätte im Endeffekt so ein Team dabei. Ja, also es ist so, ich mache es auch alleine und ich kenne auch, oder was heißt, selbst wenn ich den Fliesenleger nicht kenne, meist lernt man sich dann beim ersten, zweiten Mal vor Ort, lernt man sich kennen und das klappt auch immer. Ja. Aber wenn jemand sagt, du pass mal auf, wir möchten das so und so haben, wir haben uns das alles so ausgesucht, mach das bitte, dann habe ich auch einen Fliesenleger, Maurer, Maler,
das ist ja Elektriker. Der Punkt, nicht wahr? Also die Leute kommen ja als Parallele auch zu mir, weil sie sagen, ey Björn, bei dir habe ich die Versicherung, die Baufinanzierung, die Immobilie, ich habe hab alles, was ich brauche.
Man möchte halt nicht 5, 6 That's Leute ansprechen
genau.
müssen.
Genau, das war die Frage. Also man kommt zu dir und du hast dann alle Gewerke am Start, begleitest es. Genau. Und da du ja in mehreren Bereichen unterwegs bist, hast du das Know-how.
Stimmt. Viele machen das auch so, viele Firmen, auch Sanitärfirmen, die sagen, alles aus einer Hand. Das kann man falsch verstehen. Ich würde niemals, bin ich ganz ehrlich, ich würde niemals eine Fliese an die Wand
kriegen,
weil ich das nicht gelernt habe. Das will ich auch gar nicht. Ja. Ich möchte, was Sanitär und Heizung betrifft, in so einem Bad bin ich für zuständig. Aber das andere, das kann ich alles so organisieren,
genau,
dass das genau so jeder in seinem
Sektor... Ich muss mir da keinen suchen. Richtig, also ich muss mir jetzt nicht einen Fliesenleger suchen, ich muss mir keinen Elektriker, ich muss die nicht einzeln, sondern ich sage, pass auf, Svenny, das will ich haben, bring deine Jungs mit, mach das fertig. Jeder hat seine Gewährleistung, jeder hat seine Rechnung,
absolut,
aber letzten Endes hast du die am Start und das ist ja auch das, was viele wollen.
Dann klappt auch dieses ganze Zusammenarbeiten, weil
Hand in Hand,
das Wichtigste an so einer Geschichte ist die Koordination zwischen den Gewerken. Es gibt nichts Schlimmeres wie... der Erste fängt an, alles abzukloppen.
Ja.
Ne? Dann ist wahrscheinlich auch die Wasserleitung und so, ist alles schon geändert. Und dann wird angefangen, ach ja, wir brauchen ja noch einen Elektriker. Dann müssen wir mal gucken, wer denn gerade Zeit hat.
Ja,
und dann verschiebt sich das alles. Und ich bin also wirklich ein Freund davon, ich bestelle auch grundsätzlich alle Waschtische und Unterschränke. Das dauert immer 6, 8 Wochen. Ich bestelle das alles im Vorwege. Und wenn mein Großhändler sagt, pass auf Sven, die Sachen für Bauvorhaben XY, die sind da. Dann können wir anfangen, weil dann haben wir keine Zeitverschiebung mehr dazwischendurch. Ja. Und dann müssen auch dann kontaktiert werden der Fliesenleger, der Maurer, meist ist das ja eine Person, aber dann der Elektriker, dass die dann alle Bescheid wissen.
Spannende Frage. Letzte, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken.
Ja.
Letzte Frage. Wenn ich jetzt die Badsanierung fertig geplant habe,
ja,
oder eine Sicherungssanierung, was würdest du sagen, wann kann ich mein frisches, neues Bad in Benutzung nehmen? Wie lange braucht, also auch mit Bestellung von den ganzen Materialien und so weiter, das würdest du sagen? Schon also 8 Wochen oder wie?
Nein, also ich hätte gesagt, wenn das wirklich so, wie ich das eben angedeutet hatte, geplant ist, dann würde ich wirklich sagen, 4 Wochen von wirklich von Anfang bis zum Ende mit einer kleinen Einschränkung. Es gibt natürlich immer diese Glaswandgeschichten, die werden immer aufgemessen. Ja, zum Beispiel Sonderanfertigung. Ja, ja. Die werden aufgemessen, wenn das Bad wirklich komplett fertig ist. Weil an den Fliesen vorher, niemand wird das aufmessen, bevor das nicht komplett fertig ist, weil sich da immer noch was verändern kann.
Ich sag dir, die Duschglastür, 700 Euro. Damals in 2020, die wurde auch Maß angefertigt. Habe ich mich erschrocken. 700 Euro für so eine Glastür. Ist das gut? Also heute, damals habe ich gedacht,
eigentlich ist es gar nichts.
Ach, witzig.
Nein, okay, also wirklich nicht. So eine Glasgeschichte, wenn das was Vernünftiges ist und auch vielleicht mit einer Schiebetür und da kann man, also ich rechne immer so um und bei 2000 Euro und dann, wenn es nachher ein bisschen weniger wird, dann ist es okay. Aber also eine Glasgeschichte sollte auch schon, es muss ja auch bruchsicher sein, es muss stabil sein. Nicht so ein Flatterkram in hängender Form, weil dann hat niemand was gewonnen. Wenn man was macht, dann bin ich der Meinung, sollte man das vernünftig machen.
Das hatten wir wohl bei der letzten Folge bei Atem auch. Wenn, dann richtig.
Ja.
Weil wer billig kauft, kauft doppelt.
Zweimal.
Ja. Danke. Noch eine schnelle Frage.
Ja.
Jetzt hast du vorhin gesagt, die Ausstellung, das finde ich ja ganz geil, du fährst mit den Leuten dahin, begleitest die auch und stellst das zusammen. Finde ich ja schon mal brutal von der Dienstleistung. Ist in Basbüttel. Jetzt sind wir ja gerade sozusagen in Börnsen, also sagen wir mal im Südosten bei Hamburg, also hinter Bergedorf. Wo würdest du denn jetzt dein Einzugsgebiet? Also es bringt ja nichts, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, geil, ich wohne in Rheinland-Pfalz. Also jetzt mal als Beispiel. Lieber Sven, das klingt geil und du bist sympathisch, komm doch mal rum. Sicherlich machst du das auch mal beim größeren Projekt, das verstehe ich auch. Aber wo würdest du sagen, bist du aktiv? Ist es noch komplett Hamburg? Ist es vielleicht auch weiter raus, Halsenbeck? Gibt es da so ein gewisses Einzugsgebiet, wo du sagst, bis dahin mache ich noch, aber ansonsten,
Also es ist so schon ganz schön, wenn man sagt, jetzt hier ab Börnsen oder ich komme aus Wentorf, aber das ist ja nun 2-3 Kilometer auseinander. Also so 20, 25 Kilometer ist absolut in Ordnung. Ja, aber also ich komme ja im Endeffekt auch aus dem Hamburger Osten.
Ja.
Und also Hamburg befahre ich jetzt mittlerweile auch immer noch komplett. Und,
das zieht ja, glaube ich, 2025 müsste ja auch Hamburg eigentlich noch gut mit einschließen, ne?
Das ist, heute war ich zum Beispiel in Eimsbüttel, es war
mitten
immer
in Hamburg.
Tierisches Gegurke, aber macht man auch und ich habe da auch gar keine Probleme mit und auch viel Richtung Geesthacht und Schwarzenbeek und so. Also so, ich sag mal wirklich so, selbst wenn das 30, 40 Kilometer sind, so dieser Umkreis.
Also ich habe genug, also auch unser Sashi, unser Freund, der war ja jetzt auch gerade auf Sylt, hat da was gemacht. Also es gibt ja immer dann so ein bisschen auch die Berechnung, okay, ich fahre da, wie lange fahre ich da hin, wie lange bin ich beschäftigt, was habe ich davon, ist ja auch logisch. Ihr seid ja irgendwo auch Unternehmer an der Stelle, Aufwand, Ertrag. Aber nur, dass die Leute, die uns zuhören, einfach auch wissen, okay, Hamburg, südliches Schleswig-Holstein, im Umkreis, was wir hier haben, 21.039 plus 30, 40 Kilometer. Und wenn es halt ein geiles Projekt ist und man sagt, ich bin mal 3-4 Tage vor Ort, dann bist du sicherlich auch, genau, gut, ist bei mir natürlich, ich muss nicht hin, aber ich begleite Baufinanzierung in Rheinland-Pfalz und jetzt habe ich gerade hier Thüringen, ist alles dabei, ne? Aber ich muss nicht hin. So, das heißt, ich kann das von hier machen.
Ja, ich habe aber auch im letzten Jahr Projekte auch auf Sylt gehabt.
Ach, guck mal.
Okay, oder an der Ostsee. Ne, also
Chapeau. Kommt drauf an. Ne? Also wenn es ein schöner Auftrag ist
absolut,
Mehrfamilienhaus oder sowas, dann schmeckt das natürlich auch. Ja. Okay. Voll geil. Also ihr merkt schon, ihr Süßen, wir können noch Stunden weiterreden. Ich schiele nur auf die Uhr und merke, oh Gott, ist ja genauso lang wie die letzte Folge. Aber geiler Input. Und das ist genau das, was ich mir auch erhofft hatte, im Rahmen dieser Podcast-Reihe, mal so Free Talk andere Themen zu beleuchten, die mit dem Haus zu tun haben, aber nicht mit meiner Kernkompetenz der Finanzierung, sondern mal so ein bisschen out of the box, ne? Mal andere Themen anzusprechen und für alle die gerade dabei sind zu bauen oder ihr Bad sanieren wollen, die Heizung nochmal checken lassen wollen und bei uns hier aus der Gegend kommen, es ist ja viel geiler, wenn man auf Empfehlungen kommt. Und wenn ich sage, Svenny, könnt ihr vertrauen, weil er bei mir alles macht, weil ich ihn privat kenne, weil er auch Kunde ist, klar, aber letzten Endes, das ist eine Vertrauensbasis. Richtig. Und wenn die Leute das hören, dann glaube ich tatsächlich generell auch bei allen unseren Gästen, die ich hier habe, dann guckt man lieber nochmal, was macht der Svenny, bevor ich mir jemanden hole, den ich gar nicht kenne.
Richtig.
Ja, dieses Vertrauensthema ist da, glaube ich, ganz wichtig. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, das finde ich total geil, dass du die Leute mitnimmst, mit denen hinfährst, die anguckst, die verschiedenen Fliesen und hast da, finde ich voll geil.
Also ich finde gerade, das ist es, was es auch irgendwo ausmacht, ja. Wenn man so auch nicht, ich will nicht sagen, jetzt ein persönliches Verhältnis, dass man jetzt alle 14 Tage zusammen essen geht oder so.
Ja.
Aber wenn man so ein Projekt vor der Nase hat, wie ein großes Badezimmer zum Beispiel, und es wirklich ältere Menschen sind, die müssen
klar
zweierlei Hinsicht abgeholt werden. Vielleicht auch abgeholt werden, damit ich den dahin fahre, aber
also physisch,
auch abgeholt, dass man sagt, Mensch, das könnte wirklich gut sein. Was haben Sie denn für Ideen oder was haben Sie für Wünsche? Wie können wir das umsetzen im Allgemeinen? Und das, finde ich, macht auch unwahrscheinlich Spaß, mit den Menschen dann auch zusammen zu arbeiten. Nicht nur jetzt stupide wirklich meine Arbeit zu machen, da alles in Schutt und Asche zu legen.
Das spricht ja für dich. Ich sage sogar noch einen Schritt weiter, dann sind wir aber echt durch. Gerade wenn ich Kind bin, wenn ich Sohn bin von Älteren, also von Eltern, die vielleicht jetzt um die 80 schon, ist es für mich ja auch unglaublich wichtig zu wissen, ich habe da jemanden, der kommt auf Empfehlung, der hat es bewiesen, der nimmt meine Eltern an die Hand und begleitet die bei dem Thema. Also das finde gerade ich als Kind, wenn ich weiß, meine Eltern sind nicht mehr so richtig dabei, gut, meine sind es jetzt Gott sei Dank noch, aber das finde ich auch in der Geil, also nicht nur für sich zu gucken, sondern auch für seine Eltern zu sagen, ey, ihr wolltet doch schon lange mal das Bad machen, ich habe da was gehört gerade bei Björn, ruft doch mal den Sven an und lasst euch da mal begleiten. Ich finde das brutal.
Ja.
Also wirklich, also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Übrigens zählen Bäder und auch die Heizung zum Thema Modernisieren, sind wertsteigernde Geschichten für eine Bank. Das heißt, ihr Lieben, wenn ihr etwas kauft und es mitfinanzieren wollt, gar kein Thema. Renovierung, nur werterhaltend, nicht geil für eine Bank, also Küche, Böden, Wände, sowas. Aber Bäder und auch das Thema Heizung zählen zu Modernisierung, also für eine Bank unglaublich sexy, finanzieren die super gerne mit, wenn ihr mal dran denkt, was Altes zu kaufen und da Modernisierung mit reinzustecken. Geile Geschichte. So, Wahnsinn. Es war toll. Also ich fand's wirklich geil. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Und ich verlinke dich überall, wo es geht. Haut deine Page mit rein. Und wenn ihr Lieben, etwas sucht, dann meldet ihr euch gerne beim Svenny. Ansonsten schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es heißt Rund ums Haus, heute mal wieder mit Share Loves Homes, mit dem lieben Sven, rund ums Thema Heizung und Bäder. Euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Euer Björn. Ciao, ciao.